Heute ist Teil 9 unserer Predigtreihe. Ich glaube, nächste Woche kommt dann noch Teil 10. Die längste Predigtreihe, die wir hier jemals hatten. Und vielleicht sogar eine der wichtigsten unserer Predigtreihe über die Seligpreisungen. So wollen wir mal Vers 10 lesen, Matthäus 5, Vers 10. Und dann bete ich auch nochmal ganz kurz. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Vater, wir danken dir für diesen Höhepunkt der Seligpreisungen. Das absolute Affront für alle menschliche Natur. Der stärkste Kontrast zwischen dem, was wir uns wünschen und dem, was du glückselig nennst. Herr, wir bitten dich, dass du uns in diese Schwarz-Weiß-Botschaft durch deine liebevolle Hand hineinführst, sodass wir auch in diesem Punkt diejenigen sind, die glückselig sind. Dass wir auch in diesem Punkt dahin wachsen, dass wir glückselig sind, weil wir verfolgt werden und der Gerechtigkeit willen. In Jesu Namen. Amen. Wie fängt man so eine Predigt an? Ich glaube, bei keiner anderen Seligpreisung fiel mir die Vorbereitung so schwer. So hange ich mich einfach mal an meinen Punkten lang. Erstens. Das griechische Wort für Verfolgung. Dioko. Verfolgt werden, Verfolgung erleiden, bedrängt werden. Die Wurzel ist das Wort Dio und das bedeutet fliehen. Fliehen, wegrennen. Es bezeichnet eigentlich das, was niemand von uns will. Als David vom Propheten zurechtgewiesen wird dafür, dass er eine Volkszählung gemacht hat, hat sein Heer zählen lassen, was strengstens verboten war für einen König, es steht im 5. Buch Mose im Gesetz des Königs, dass das nicht getan werden soll, hat Gott ihm drei Optionen gegeben. Erste Option, du wirst krank sein. Nee, Moment, falsch, verkehrt. Erste Option, die Pest wird unterm Volk wüten. Die zweite Option, du wirst in die Hand deiner Feinde gegeben werden und wirst auf der Flucht sein für 3 Monate. Und die dritte Option, ja genau, Hungersnot, Verfolgung, Pest. Und David hat gesagt, wenn ich Verfolgung wähle, falle ich in die Hand von Menschen und ich weiß nicht, was mir dann geschehen wird. Aber wenn ich die Pest wähle, dann kann ich mich auf Gott werfen und kann ihn bitten, dass er das abwendet. Und das ist so ziemlich das, was den natürlichen Menschen so widerspiegelt. Verfolgt sein, ausgeliefert sein, der Gewalt eines anderen, gegen den eigenen Willen zu Dingen gezwungen zu werden, ist das, was niemand von uns möchte. Und alles in uns sträubt sich. Und wir begehren auf, wir rebellieren gegen Unterdrückung. Wir hatten ja auch gelernt, dass diese Seligpreisungen eine Konfrontation mit den Pharisäern sind. Und das trifft so ziemlich das Herz der Pharisäer. Das Hauptanliegen oder eins der Hauptanliegen der Pharisäer war, wir wollen unser Land behalten. Wir wollen nicht hinausgeworfen werden. Wir wollen uns selbst verwalten. Das war natürlich alles nur eine Illusion, weil die Römer ja geherrscht haben und dieser Pilatus hat er ja über dieses jüdische Reich geherrscht, zusammen mit dem Herodes, der auch nur so ein Stellvertreterkönig war, also das war auch nur so die Marionette von Rom. Und sie haben gesagt, wir müssen Jesus kreuzigen, wir müssen ihn zum Tode bringen, weil uns sonst das Land weggenommen wird. Sie wollten nicht Hinausgeworfene, Verfolgte sein. Und wenn man gerade beim Thema Israel ist, ist es genau dasselbe, was heute das jüdische Volk im Lande Israel umtreibt. Nie wieder wollen wir die Verfolgten sein. Nie wieder wollen wir diejenigen sein, die in alle Länder zerstreut sind. Nie wieder wollen wir unser Land verlassen, denn das ist unser Land. Und auch da gehen sie völlig vorbei an dem, was Jesus glückselig nennt. Glückselig sind die Verfolgten um der Gerechtigkeit willen. Und so ist es ein Plan, eine Ausrichtung. Steht hier nicht unter Punkt 1, ne, was ich gerade sage. So ist diese ganze Festung, das Verteidigen des Landes, dieses Wir aus unserer Kraft werden uns nicht wieder unseren Feinden preisgeben, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil es die übernatürliche Komponente Gottes mit dem Bündnisvolk ausschließt. Gott hat ganz andere Pläne, als wir Menschen uns das vorstellen, als wir Deutschen uns das romantisch Israel-mäßig ausmalen. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Zweitens, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wir hatten schon drüber gesprochen, als wir über die Seligpreisung geredet haben. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Dass die Gerechtigkeit nicht, also in der Schrift nicht die Fairness-Gerechtigkeit jetzt hier gemeint ist. Wir wollen alle gerecht und fair behandelt werden. Auch nicht den Stand der Gerechtigkeit, der denen zugemessen wird, die gerechtfertigt sind durch das Blut Jesu, sondern Gerechtigkeit ist ja etwas, was ich tue. Etwas, was ich lebe. Von der Braut Jesu heißt es, ihr wurden Kleider gegeben, weiß wie reine Leinen. Und dann erklärt uns der Heilige Geist, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Halleluja. Und was sagt Jesaja, der Prophet? All eure Gerechtigkeiten sind wie ein dreckiges Gewand. Gerechtigkeit ist der Lebensstil der Furcht Gottes, der danach trachtet, in allem Gott wohl zu gefallen. Andere Menschen fügen uns Leid zu und der Sache der Gerechtigkeit willen, welche die Sache Gottes an sich ist. Menschen hassen Gott. Das ist eine ganz einfache Regel, die wir überall aus dem Wort Gottes sehen. Nächste Woche gehen wir dann auf Vers 11 ein, wo es ganz intensiv nochmal um die Schmach Jesu geht. Der Hass der Menschen auf Jesus, auf den Namen Jesus. Aber Menschen hassen Gott. Da können noch so viele Bücher veröffentlicht werden, wie gut Gott ist und Gott ist besser, als du denkst und Gott ist so super. Das wird die Menschen nicht dazu bringen, dass sie auf einmal anfangen, Gott zu lieben. Menschen hassen Gott. Das ist das, was die Bibel sagt. Sie widerstreben all dem, was Gott repräsentiert. Heiligkeit, Herrschaft, dem Schöpfer, der alleinige Schöpfer. Der Mensch in seiner natürlichen Verfassung hasst Gott. Und deswegen werden die Menschen gehasst, die mit Gott leben wollen, die für Gott leben wollen, deren oberste und wichtigste Maxime nicht ist, wie geht's mir gut, wie kann ich irgendwie hier ganz gut durchkommen oder wie kann ich mir Gutes tun, und im Zentrum von allen Dingen steht nur das Ich, das Selbst. Diese Menschen, auch wenn sie sich christlich gebärden, werden nicht gehasst von der Welt. Aber diejenigen, die sagen, in meinem Zentrum, in meinem Leben geht es um Gott. Das, was er sagt, ist das Allerwichtigste. Ich möchte ihm gefallen. Ich möchte gerecht leben. Ich fürchte ihn, nicht Menschen. Diese Menschen werden gehasst. Dieser Hass hat verschiedene Ursprünge, könnte man sagen. Ein Ursprung liegt in unserem Fleisch. Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, sagt Paulus. Ein anderer Grund hat die Quelle im Dämonischen. Der Teufel hat einen großen Zorn, er hat eine große Wut, einen großen Hass. Und weil er den nicht an Gott auslassen kann, lässt er ihn an seinen Kindern aus. Ich merke schon, wir sind alle im selben Boot. Das ist der Höhepunkt der Seligpreisungen. Dieses Wort glückselig, ich erinnere euch nochmal, heißt ja, das sind die Bevorzugten, die Besonderen, die es zu beneiden gilt. Diejenigen, die vorangestellt sind, vor allen anderen. Und Jesus sagt hier, diejenigen, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, die sind bevorzugt, sind zu beneiden. Halleluja. Es geht übrigens hier nicht um alle Verfolgten. Lass uns mal 1. Petrus aufschlagen. Es geht nicht um alle Verfolgten dieser Welt. 1. Petrus 2, Vers 20 und 21. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Also Petrus sagt, wenn ihr Verbrecher seid und etwas gegen das Gesetz getan habt und dann ins Gefängnis geworfen werdet, könnt ihr das nicht für euch verbuchen, als ihr leidet um der Gerechtigkeit willen. Ihr leidet nicht wegen Gerechtigkeit, ihr leidet wegen Sünde. Leiden wegen Sünde trägt nicht die Verheißung der Glückseligkeit. Da musst du dann durch, wenn dich das betrifft. Und das ist in dem Sinne auch ein gutes Leiden, weil du wieder gut machst, beziehungsweise weil du dich dem Folgen deiner Sünde stellst. Aber das ist nicht das, was Jesus hier meint. Lass uns mal noch dazu 2. Timotheus 3, Vers 12 aufschlagen. Und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Hartwig Henkel hat sich bei mir eingeprägt, hat in meiner Predigt gesagt, mach aus der Befürchtung eine Verheißung. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, alle die so leben wollen, wie es Gott gefällt, alle die Gott fürchten und die um nichts in der Welt sündigen wollen, die ihm alle Ehre geben wollen, die werden verfolgt werden. Ein Leben, ein gottseliges Leben, ohne Verfolgung, ohne Anfeindung, ohne Hass von denen, die Gott hassen, gibt es nicht. Es ist eine Illusion. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wo ist denn die Verfolgung in meinem Leben? Das wirft einige Fragen auf. Ist das Leben, was wir leben, Gott wohlgefällig? Lebe ich Gott selig? Andere Übersetzung ist fromm oder auch Gott wohlgefällig, gottesfürchtig? Oder bin ich angepasst? Habe ich mich an meine Umgebung angepasst, wie so ein Chamäleon, fall nicht mehr auf, sondern fließe mit dem Strom wie ein toter Fisch? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Das sind Fragen, die mit denen uns Jesus konfrontiert. Er verschont uns nicht. Auch Paulus verschont uns nicht. Die Welt hasst Christus und Gott. Sie steht dem Reich Gottes feindlich gegenüber. Weil die Kernsubstanz der Welt, das, was Welt an sich ausmacht, ich meine nicht die Schöpfung, die Bäume und die Tiere, sondern das Gefüge, in dem wir leben, dieser Herrschaftsbereich des Teufels, das, was das in der Substanz ausmacht, ist Sünde. Auflehnung gegen Gott. Und deswegen wir können schon mal nochmal zum Petrusbrief gehen, 1. Petrus 4. Deswegen widersteht die Welt all denen, die nicht mehr mitschwimmen wollen, die nicht mehr mitgehen wollen, die auf einmal eine andere Farbe haben als wir, die nicht mehr, für die Sünde nicht mehr normal ist. 1. Petrus 4, Vers 12 und 13. Geliebte, wartet mal, das ist nicht das. Ich möchte Vers 3 und 4 lesen, Entschuldigung. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Jeder, der eine Bekehrung erlebt hat, egal wie gut dein Elternhaus ist, wenn du eine Bekehrung erlebt hast, Menschen werden den Unterschied merken und werden kommen und sagen, was ist mit dir los? Nach meiner Bekehrung hat sich mein bester Freund von mir abgewandt, wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Und ich habe ihn ziehen lassen. Hab erst versucht, ihn zu bekehren. Hat nicht geklappt. Noch nicht. Es hat ihn befremdet, dass es nicht mehr mitlaufe mit demselben heillosen Schlamm. Dass, wenn ich Klassentreffen habe, das ist jetzt schon doch ein paar Jahre her, dass ich aus der Schule raus bin, 12 Jahre, und alle paar Jahre haben wir Klassentreffen und die sind immer wieder baff, die verstehen das nicht, wie so jemand, wie ich war, sich so wandeln konnte. Wie jemand, der so gedacht hat, der so gehandelt hat, auf einmal so denkt und so handelt. Es ist seltsam, es ist komisch, es ist etwas Fremdartiges. Halleluja. Und es befremdet sie, dass ihr nicht mit. Und für die Welt ist das ja kein Schlamm, ist das ja kein heilloser Schlamm. Das sehen wir erst, wenn wir rausgezogen wurden, sehen wir erst, wo die eigentlich alle drinstecken. In einem heillosen Strom hin zur Hölle. Hin in die ewige Verdammnis, hin in das ewige Getrenntsein von Gott. Und weil der Mensch in seiner, wie ich schon sagte, in seiner Natur Gott hasst, wehrt er sich. Er wehrt sich dagegen, bekehrt zu werden. Die Leute wehren sich nicht, wenn du ihnen Gutes tust. Die wehren sich auch nicht, wenn du, keine Ahnung, den Armen Geld gibst, wenn du die Kranken besuchst, wenn du ins Altersheim gehst, wenn du die Trauernden tröstest. Da wehrt sich die Welt überhaupt nicht. Aber wenn du sie konfrontierst mit einem Gott, der Rechenschaft fordert, einem Gott, der eines Tages zum Gericht sitzen wird, wenn du sie konfrontierst damit, dass auch jeder Einzelne eine Verantwortung hat, vor dem Schöpfer zu stehen, und du ein Maß anlegst, das Maß Jesu Christi, dann wehrt sich die Welt. Das darf nicht sein. Und deswegen hat ja der Feind dieses wunderbare Denkkonstrukt, diese wunderbare oder hässliche Ideologie des Humanismus sich ausgedacht. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wir messen den Menschen am Menschen. Und durch dieser ganze Denkansatz, der so dumm ist. Ja, jeder Wissenschaftler, wenn er Ergebnisse haben will, der muss Sachen vergleichen. Aber was mit das so, also das, ich habe davon jetzt keine Ahnung, aber es funktioniert einfach nicht, Menschen mit Menschen gleichzusetzen und sagen, der Mensch ist das Maß von dem und der ist das Maß von dem. Und deswegen sind wir alle ja gar nicht so schlecht. Aber wenn wir das Maß der vollkommenen Heiligkeit Gottes ansetzen und sagen, das ist der Gott, der dich ruft. Ich habe diese Woche mit einem Kollegen gesprochen. Wir haben ja viel Zeit zum Reden. Und ich habe gesagt, erst habe ich mit ihm drüber gesprochen, über Lebensvision und dass ihm das ja helfen würde, weil er ja so ein bisschen ziellos durchs Leben rennt. Dass er sich auch eine Lebensvision entwickeln konnte, und dann haben wir eine halbe Stunde darüber geredet, und dann habe ich gesagt, aber weißt du was, ich denke, du bist eigentlich viel zu faul und bequem, dass du dich damit auseinandersetzen würdest. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und wir sind da sehr ehrlich miteinander, und dann habe ich ihn gefragt, so, wie glaubst du eigentlich? An was für einen Gott glaubst denn du? Und dann hat er so erzählt, ja, manchmal bete ich so in der Not, oder wenn irgendwie eine Krise kommt, dann bete ich und dann fühle ich, da ist jemand da und so weiter. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn es einen Bereich gibt, in dem du nicht faul und träge sein solltest, meinetwegen, sei faul und träge in der Ehe, sei faul und träge mit deinen Kindern, sei faul und träge mit Lebensvision, mit Hobby, mit Sport, mit was auch immer, sei faul und träge in all den Bereichen, aber ein Bereich, du darfst nicht faul und träge sein, und das ist das Thema und der Bereich der Erkenntnis Gottes. Wer da faul und träge ist, fährt zur Hölle. Und ich habe gesagt, wenn du wirklich glaubst, was du mir gerade gesagt hast, dass es da eine Person gibt, einen Gott gibt, der dich kennt, der dich sieht und der dir hilft, wenn du das wirklich glaubst, dann musst du auch dir im Klaren sein, dass die Art und Weise, wie du lebst, wie du diese Person in dein Leben einbeziehst, nicht ausreichend ist. Er hat jetzt angefangen, Bibel zu lesen. Das ist keine Bekehrung, aber er staunt alle gleich so, als ob er sich bekehrt hätte. Ja, es ist schon mal ein Fortschritt. Der Mensch in seiner natürlichen Art und Weise wehrt sich gegen diese Erkenntnis Gottes. Und der Gott des Christentums ist nicht ein Gott, der sagt, ich bin so gut, ich sprudel so über von Güte, dass egal was du machst, egal wie du dich verhältst, egal was du denkst, egal ob du mich ehrst oder nicht, ob du mit mir leben willst oder nicht, ich helfe dir und ich knuddel und lieb dich bis zum Umfallen. Das ist nicht der Gott, den die Bibel uns offenbart. Das ist ein Fantasy-Produkt. Gegen den Gott hat niemand was. Hast du schon mal überlegt, hast du schon mal Evangelisation in der Bibel angeguckt und studiert und das übernommen auf deine Evangelisation, wie du Menschen begegnest, wie was Jesus gesagt hat, verliere dein Leben. Nicht komm zu Jesus und alle deine Probleme sind endlich beendet. Und du kannst frei sein von dem, frei sein von jedem und kannst eigentlich noch für dich selbst leben. Du kannst eigentlich noch für dich selber leben, aber mit Gott halt noch dazu. Das ist nicht das Evangelium. Das ist der breite Weg, der ins Verderben führt. Danke für diese akustische Untermalung. Der breite Weg, der ins Verderben führt. Schon allein diese Herausforderung Jesu, es gibt nur zwei Wege. Diese Radikalität ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Puh. Zu so einer Art von Evangelisation ist die Gemeinde gerufen. Bist du gerufen. Und dann merkst du auf einmal, es kommt nicht auf deine Technik an, deine 10 Punkte, die du runterrasselst, um zu evangelisieren und deine Traktatchen, sondern es kommt darauf an, dass die Kraft Gottes durch deine Worte wirkt. Die ganze Bibel ist voll von sogenannten treuen Zeugen. Das Wort Zeuge, wenn du da ins Griechische guckst, da steht Märtyrer. Jesus stellt sich selbst vor in Offenbarung Kapitel 1, der treue Zeuge, der treue Märtyrer. Einer, der bereit ist für die Sache und nicht nur für die Sache, sondern für die Person bis zum Äußersten zu gehen. Drittens, Jesus, der leidende Gottesknecht. Lass uns mal Hebräer Kapitel 12 aufschlagen. Ach, wo ist der Hebräerbrief? Wir kennen das Kapitel 11 und wir nennen das Kapitel das Glaubenskapitel, wo es um die Glaubenshelden geht, die sogenannten. Aber der größte Glaubensheld kommt in Kapitel 12. Er schließt dieses Kapitel ab, der Autor, und redet da über die große Wolke von Zeugen. Lass uns das mal lesen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender, A und O des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich finde Elberfelder schöner, und in euren Seelen ermattet. Der größte Glaubensheld ist Jesus Christus selbst. Und was zeichnet ihn aus? Leiden, Verfolgung. Achtet auf den, Vers 3. Schaut ihn an, betrachtet ihn als den, der solch einen Widerspruch von den Sündern gegen sich erlitten hat. Wir wollen Jesus auf alle möglichen Arten und Weisen anschauen. Am liebsten als den, der uns heilt, als den, der uns frei macht. Als den, der auferstanden ist, indem wir mit ihm herrschen und mit ihm regieren. All diese Dinge sind richtig und wahr. Aber wir wollen ihn selten, kaum einer von uns, möchte ihn anschauen, ihn betrachten, ihn studieren, ihn im Gebet preisen als denjenigen, der leidet. Achtet doch auf den, der solch einen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Er hat es erduldet, er hat es ertragen, dass man ihn gehasst hat. Und in solch einer, und niemand hat so gelitten wie Jesus, um der Gerechtigkeit willen. Er wurde ausgezogen, angespuckt, verhöhnt, verlacht, geschlagen. Ja, sie haben all das, was man über ihn gesagt hat, haben sie lächerlich gemacht. Man hat von ihm gesagt, er ist der König. Sie haben ihn eine Dornenkrone aufgesetzt und einen roten Mantel angezogen. Man hat gesagt, er ist ein Prophet. Sie haben ihn den Sack über den Kopf gestülpt, geschlagen und gesagt, Weissage uns, wer hat dich geschlagen? und sie haben ihn verachtet und verhöhnt als Sohn Gottes. Was haben die Pharisäer zu ihm gesagt? Er rette ihn. Gott rette ihn, wenn er ihn lieb hat. In all dem, was Gott ihm zugesagt hatte, wurde er verlacht, verhöhnt, verachtet. Er hat um der Gerechtigkeit und auch um deiner Gerechtigkeit willen gelitten. Und auf ihn sollen wir achten. Was bedeutet achten? Nicht hier die Passion Christi als Film gucken, das kann auch mal hilfreich sein, aber das ist keine geistliche Übung, sondern in unserem Herzen immer wieder, besonders wenn wir die Bibel lesen, die Evangelien lesen, die Leidensgeschichte lesen, immer wieder ihn vor Augen haben. Nicht zu schnell da durchrasen, sondern ganz langsam, Vers für Vers. Worte wie, er schwieg. Sowas müssen wir sacken lassen, sowas müssen wir tief in unseren Geist hineinsinken lassen. Das bedeutet es, auf ihn zu achten, ihn in Erinnerung zu behalten. Er hat gelitten. Und was hat er gesagt? Ah, der Schüler ist nicht über dem Meister. Der Sklave ist nicht größer als der Herr. Auch ich leide. Auch ich gehe durch diese Bedrängnisse durch. Viertens. Unsere Leidensscheu. Scheuheit, sagt man, glaube ich. Man kann auch Leidensallergie, das war das erste Wort, was mir eingefallen ist. Wir haben eine Leidensallergie. Ja, wenn man allergisch ist auf irgendwas, Christian kann uns da ausführliche Vorträge drüber halten, weil er das gelernt hat und so eine spezielle Ausbildung hat. Ich habe auch ein bisschen was darüber gelernt auf meiner Kur. Ja, ich hatte Seminare über Allergien. Ich höre lieber auf, jetzt irgendwas fachlich darüber zu sagen. Nehmen wir an, ich bin auf Pferdehaare allergisch und ich komme in den Pferdestall und auf einmal drehen mir die Augen, meine Nase läuft, mein Hals fängt an zu kratzen, okay, und ich weiß, ich bin allergisch auf Pferde. Ich gehe lieber aus dem Pferdestall wieder raus. Ich suche lieber die Ferne davon. Ich gehe lieber so weit wie möglich, so weit wie ich kann, gehe ich weg von den Pferden, damit es mir besser geht. Wir leiden an einer Leidensallergie. Stell dir mal vor, wenn Jesus die Leidensallergie gehabt hätte. Wir wären alle immer noch unerlöst. Er wäre disqualifiziert, von Anfang an den Weg Gottes zu gehen. Und uns wird das eingeimpft. Nicht von Gott, sondern von wohlmeinenden Predigern, von wohlmeinenden Autoren, die Bücher schreiben über Gott und wie man ihm zu folgen hat. Wo es dann heißt, Gott will nur dein Gutes, Gott hat einen super Plan für dein Leben und der ist so super und so toll, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie toll du sein wirst, wenn du Gottes Plan folgst. Und Gott will nicht, dass du leidest. Gott will nicht, dass du verfolgt wirst. Gott will nicht, dass du krank bist. Gott will nicht, dass du Entbehrungen hast. Gott will, dass du reich bist. Und dann kommen hier und da ein Bibelvers, schön aus dem Kontext gerissen, und schon ist das Evangelium entstellt. Wie heißt dieser Kunststil, wenn man so Bilder mal, die so unrealistisch sind? Ja, so Expressionismus. Total unrealistische Bilder, ja, wo die Uhr wie so ein Lappen hängt und so Sachen, die gar nicht funktionieren, die nicht zusammenpassen, wo sich der Betrachter erstmal konfrontiert mit dieser Schrei. Von wem ist der Schrei? Wie? Okay. Ja, wieder was gelernt.
Dieser Schreier, diese Person, die so hier da steht, und der Mund ist so lang gezogen und das ist alles so surreal und es passt nicht zusammen. Das ist das Evangelium.
So wird das Evangelium gepredigt. Es wird entstellt, es wird verzogen, nichts passt mehr zusammen, es ist alles aus den Fugen geraten. Es klappt nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Wenn wir eine Sache nehmen und überbetonen, stell dir mal vor, du würdest sagen, ach, meine Uhr, ich habe jetzt keine Uhr, wünsche ich mir zum Geburtstag. meine Ohr ist so schön. Und dann klappst du die mal auf und dann siehst du die ganzen vielen Zahnräder und sagst, das Zahnrad hier, das ist mir zu klein. Also meine Ohr ist so toll, die braucht, das Zahnrad muss größer sein. Und du setzt es, es funktioniert nicht mehr. Du kannst die Ohr wegschmeißen. Alles muss an seinem Platz sein. Bereitschaft zu leiden. Die Bereitschaft zu leiden. Und ich stehe hier als ein, als, ich habe kaum hier noch Punkte drunter stehen, weil ich mir der Heilige Geist diese Woche eindeutig gezeigt, dass ich ein perfektes Beispiel für diesen Punkt bin. Leidensallergie. Wie ich mich schon aufrege, wenn wir von meinem Gebietsleiter 3 Überstunden unterschlagen werden. Wie da in mir etwas aufsteht. Wie kann der nur? Und ich erstmal ein paar Tage brauche, bis der Heilige Geist mir dann ganz entspannt und ruhig gezeigt hat, dass das Stolz ist. Und dass ich es doch einfach sein lassen soll, wegen 3 Stunden, besonders bei der Arbeit, die ich mache. Ich müsste eigentlich noch was bezahlen, um dort zu sein. Irgendwo kann ich so ruhig Bücher lesen. Halleluja. Dieses wird in uns drin. Wir haben eine Aversion gegen Ungerechtigkeit. Wir sind, unsere ganze Welt, unser ganzes Wertesystem ist so gestrickt. Wird dir Ungerechtigkeit zuteil? Steh auf, kämpfe. Lass dir nicht alles gefallen. Und natürlich hat das alles in bestimmten Punkten seine Berechtigung. Aber wir übertragen das auf den Glauben. Wir übertragen das auf unser Leben mit Gott. Und ich sag dir, wenn du nicht bereit will, wenn du nicht bereit bist, Leiden in Kauf zu nehmen, wenn du nicht bereit bist, verfolgt zu werden, wenn du nicht bereit bist, Entbehrungen in Kauf zu nehmen, dann bist du nicht bereit für Jesus. Matthäus Kapitel 10. Ich glaube, wir haben das letzte Woche oder vorletzte Woche gelesen. Na komm, wir schlagen es mal auf. Ehe ich hier jetzt irgendwas zusammen zitiere. Vers 17. Wartet mal. Ich lese mal Vers 17 und Vers 22. Hütet euch aber vor den Menschen. Was ist das für eine Warnung? Da kommt schon ein Ausrufezeichen. Hütet euch vor den Menschen. Jesus ist Realist. Er weiß genau, wenn sie in dieser Sache ausziehen, wenn sie in dieser Sache losgehen, hütet euch vor den Menschen. Nicht vor den Dämonen. Komisch, ne? Hütet euch vor den Menschen. Denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Ich lese noch Vers 18. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. 21. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. An anderer Stelle heißt es, die Feinde eines Menschen werden seine Hausgenossen sein. Das war eine andere Bibelstelle, aber das geht auch. Die Feinde eines Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein, deine eigene Familie. Und Jesus sagt, wenn du nicht bereit bist für diesen Leidensweg, wenn du nicht bereit bist, verachtet zu werden, zu leiden, Entbehrungen zu haben, dann bist du nicht bereit für Jesus. Jesus sagt dann, Lukas Kapitel 14, der ist meiner nicht wert. Und wenn wir dann in die Apostelgeschichte gucken, in die vom Geist erfüllte Gemeinde, die war wahrhaftig vom Geist erfüllte Gemeinde, Und wir, wenn wir studieren, was sie für einen Bezug, also erstens, was sie gelitten haben und zweitens, was sie einen Bezug auf Leiden hin hatten, wie sie Leiden gesehen haben. Wenn es dann, wenn Petrus und Johannes geschlagen werden mit 40 weniger einen, 39 Schläge sind bei den Juden erlaubt. Weil im Gesetz steht, man soll nicht mehr als 40 Schläge schlagen. Und da haben sie gesagt, okay, wir rechnen noch einen ab, dass wir nicht in die Nähe kommen, dann vielleicht doch 41 zu geben. Also haben sie gesagt, 40 weniger einen, 39 Schläge. Und sie wurden geschlagen mit 39 Schlägen. Und und dann wurden sie freigelassen. Und ihre Rücken bluteten und das entzündet sich ja dann alles und so weiter. Die hatten ja keine Desinfektion. Und sie, da heißt es, und sie gingen fort vom Hohen Rat, voller Freude, für den Namen Schmach zu leiden. Dass sie, ja genau, dass sie gewürdigt wurden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Also da ist Leid nicht mehr etwas, was man... Erstens ist Leid nicht mehr etwas, was ich irgendwie umgehen muss. Bloß nicht leiden, bloß keine Schmerzen, bloß keine Entbehrungen. Und dann geht's aber noch weiter. Leid ist noch nicht mal etwas, worüber ich trauere oder was mir schwerfällt zu ertragen, sondern etwas, worüber ich mich freue. Das ist Pfingsten. Nicht Umfallen und Heilungen und bam, 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 bam. Das, die Herzensqualität der Nachfolger Christi. Daran erkennt man, ob jemand wahrhaftig vom Heiligen Geist erfüllt ist und unter der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Eine Geistestaufe, die dir nicht hilft, zu leiden. Eine Geistestaufe, die dir nicht hilft, geduldig zu sein, auch mal Unrecht zu ertragen, ist nicht die Geistestaufe, von der die Bibel spricht. Wenn dir die Geistestaufe nur bringt, ich kann in Zungen reden, ich kann heilen, ich kann dieses, ich kann jenes, ich, dann hast du überhaupt nicht verstanden, worum es in der Geistestaufe geht. Es geht darum, Christus zu verherrlichen. Ich lese gerade eine Biografie von einer Frau, die sehr, sehr herausfordernde, gute Bücher geschrieben hat, die auch eine große Rolle gespielt hat in der Erweckung in Wales Anfang des 20. Jahrhunderts, Jessie Penn-Lewis. Und sie lag einmal in ihrem Bett und ist nachts aufgewacht und hatte sie eine Vision. Und sie sah eine Hand und in der Hand waren Lumpen, dreckige Lumpen. Und dann hörte sie eine ganz freundliche Stimme, eine ganz liebevolle Stimme, die Stimme des Herrn. Und er sagt, das ist das Ergebnis der letzten Jahre deiner Arbeit. Und Jessie Penn-Lewis ist schockiert und sagt, Herr, ich habe alles für dich gegeben. Ich habe gelitten für dich. Ich habe für dich dieses, jenes gemacht. Ich habe diesen Dienst gemacht. Und sie ist so weit gegangen und das war hingegeben alles. Und dann sagt ihr Jesus, ja, das war aber hingegebenes Selbst. Aus deiner eigenen Kraft, aus deiner eigenen Stärke, aus deiner eigenen Fähigkeit. Und dann hörte sie nur ein ganz leises Wort, gekreuzigt. Halleluja. Halleluja. Viele Leute zitieren heute Smith Wigglesworth oder erzählen seine Geschichten. Wie ein Mann, der so einen machtvollen und starken Heilungsdienst hatte. Jeder zitiert ihn, jeder erzählt von ihm, wie toll er doch ist. Aber wisst ihr, was der Mann gesagt hat? Was er in seinen Predigten gepredigt hat? Er hat gesagt, Gott wird niemals ein volles Gefäß füllen. Gott wird niemals ein schmutziges Gefäß füllen. Die Geistestaufe ist für die, die bereit sind, sich zu heiligen, sich zu reinigen, Gott hingegeben zu leben. Jetzt bin ich ganz schön abgewichen. Es tut mir immer wieder am Herzen weh zu sehen, wie entstellt Evangelium doch geworden ist. Zumindest hier in unserem, so was wir so mitkriegen. Und wie wenige doch da sind, die den Ratschluss Gottes, den vollen Ratschluss Gottes verkündigen. Und möge Gott Erweckung senden, dass wir dahin zurückkommen. Offenbarung Kapitel 12. Lies mal Vers 10 und 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel und sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie, die Brüder, haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wort ihres Zeugnisses willen und drittens, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Den Reichtum, der Reichtum, den ich habe, liegt nicht in meinem diesseitigen Leben, sondern in dem jenseitigen. Zumindest ist das mein Ziel, so zu leben. Wenn dem so ist, dass mein Reichtum nicht im Diesseitigen, sondern im Jenseitigen ist, wenn das wirklich Wichtige gar nicht hier stattfindet, dann habe ich auch kein Problem, wenn das Leben hier auf der Erde zu Ende geht. Und beachtet bitte, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Der Märtyrertod wird uns nicht allen geschenkt werden, wenn man das mal so sagen darf. Wenn wir die Petrus ernst nehmen, ist das Leiden für ihn eine Gnade. Der Märtyrertod wird nicht uns allen zuteil, aber wir alle lieben nicht unser Leben bis in den Tod. Und das ist eine Sache, die kannst du heute schon anfangen, dein eigenes Leben nicht zu lieben. Nicht für dich selbst, nicht für deinen Erfolg, nicht für deine Größe, nicht für dein Reich, für deine Ambitionen, für deine Ziele. Du kannst heute anfangen, dein Leben nicht zu lieben. Und ich sage dir, wenn du heute damit anfängst und morgen eine noch größere Herausforderung kommt, morgen das Leid noch stärker wird, morgen die Herausforderung durch den Spott und den Hohn von Menschen noch größer wird, dann wirst du dafür gewappnet sein. 1. Petrus 4, Vers 1: Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet euch mit derselben Gesinnung. Wir können uns darauf vorbereiten. Aber dann hören wir so Märchen, das Märchen von der plötzlichen Entrückung. Es war einmal vor langer Zeit eine Kirche, die fett und träge war und die sich nicht damit befasst hat, Opfer zu bringen für Jesus und einfach nur ihren Reichtum genossen hat. Und eines Tages, einen Tag bevor der Antichrist kommt und die Verfolgung losgeht, werden sie entrückt. Weil Gott die fette und träge Kirche so lieb gewonnen hat. Die Leute glauben das, weil es in Romanen steht. Das ist eine Lüge. Wenn deine Endzeitlehre dich dazu bringt, dass du dich in Sicherheit wiegst und sagst, ich werde nicht leiden, dann hast du eine falsche Endzeitlehre. Und das bringt mich doch gleich zu dem Punkt am Mittwoch. Kommt wieder, es geht unser Kurs weiter, Vers für Vers durch die Offenbarung. Mittwoch 20 Uhr, alle zwei Wochen. Halleluja. Es kommt keine plötzliche Entrückung. Erzähl das mal den Geschwistern in Nordkorea, im Sudan. Erzähl das mal denen in Ägypten. Erzähl das unseren Geschwistern in Syrien. Weißt du, bevor du verfolgt wirst, kommt die Entrückung. Für die ist das maximal ein schlechter Witz. Wahrscheinlich sogar eine Beleidigung. Apostelgeschichte, Kapitel 14. Ich lese mal ab Vers 19. So eine herrliche Episode aus dem Leben und dem Dienst von Paulus. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und sie steinigten Paulus und schleiften ihn wie ein Stück Fleisch. Sie schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück, also die Städte, wo sie gerade hergekommen waren. Und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das kann ich euch leider nicht bieten, diese Object Lesson von Paulus. Guckt mich an, über und über bedeckt mit blauen Flecken, mit blutenden Wunden, Knochen gebrochen. Der Mann hatte eine Autorität zu sagen, durch viele Bedrängnisse gehen wir in das Reich Gottes ein. Bedrängnisse und Reich Gottes gehören zusammen. Wir können das nicht voneinander trennen. Als wir letztes Jahr geplant haben, ein Seminar zu machen zum Thema sexuelle Unreinheit überwinden, was wir dann eine Woche vorher oder 10 Tage vorher abgesagt hatten, aus Mangel an Anmeldungen. Und in der letzten Woche kamen dann noch Anmeldungen rein und ich habe gesagt, nee, jetzt ist es zu spät. Hatten wir das im Internet veröffentlicht und da schrieb mich doch der stellvertretende Vorsitzende von den jungen Sozialen, schrieb mich bei Facebook an und wollte mir erklären, dass Homosexualität ja was ganz Natürliches ist und dass das ja nichts Schlimmes ist und ob man irgendwie in Kontakt treten kann. Und das Verrückte ist, wir haben ja Homosexualität nie erwähnt, weder in den Einladungen noch auf den Flyern noch überhaupt nicht, aber wir hatten ihren Götzen angetastet. Und ich habe dann, um den sachlichen Part noch zu beenden, ich habe ihn dann gesagt, wir können gern reden und kommunizieren, schreib doch eine E-Mail an die und die Adresse. Und ich wusste, dass es so viel Widerstand, dass es ihm dann doch nicht so wichtig sein wird und er hat sich nie wieder gemeldet. Aber was in mir vorging, als auf einmal dieser Mann mir schrieb und sagte, Und ich habe dann gesehen, er hatte das die Veranstaltung geteilt und die homosexuelle Community in Dresden hat sich lustig darüber gemacht und hat es durch den Kakao gezogen. Und in mir drin kam eine Angst. Die Angst davor zu leiden. Die Angst davor, dass hier Leute stehen, dass vielleicht noch von der Presse hier jemand kommt. Es gibt ja Beispiele dafür, dass wir die Homo-Heiler sind oder was weiß ich, was man sich alles ausdenken kann, um uns zu diffamieren. Und nicht, dass das passiert ist, sondern allein die Vorstellung, das könnte passieren, hat in mir Angst ausgelöst. Ihr Lieben, diese Angst muss ans Kreuz genagelt werden. Diese Angst muss sterben. Und das ist ja dann nicht nur eine Angst um mich selber und um die Gemeinde, sondern das ist eine Angst um meine Frau, Angst um meine Kinder. Angst um derer Willen, die ich liebe. Diese Angst, so natürlich wie sie auch ist, muss ans Kreuz gebracht werden. Betrachtet doch den, der solch einen Widerspruch von den Sündern gegen sich erlitten hat, damit ihr nicht mutlos werdet und in euren Seelen ermattet. Schaut auf Jesus. Schaut auf die Glaubenshelden der Schrift. Schaut auf die Glaubenshelden der Kirchengeschichte. Schaut ihr einen William und Kathleen Booth an, die Gründer der Heilsarmee, die mit Steinen beworfen wurden, wenn sie ihre Prozessionszüge gemacht haben durch die Stadt von einem Gottesdienst. Mit Steinen beworfen wurden. Und sie alle bluteten im Gesicht. Und dann kommen sie an da in ihrem Gottesdiensthaus und William Booth, so Leute, jetzt lasst euch fotografieren. Und nicht wenige von der Heilsarmee tragen die Krone des Märtyrers. Erinnere dich an einen Richard Wurmbrand, der für Christus aufgestanden ist in Rumänien. Und er auf dieser Konferenz war mit diesen ganzen geistlichen Leitern. Und einer nach dem anderen steigen sie ans Mikrofon und es wird live übertragen ins ganze Land und sie rühmen den Kommunismus, was der Kommunismus denn für ein tolles System ist und dass das jetzt Frieden und Wohl und Versorgung und so weiter bringen wird. Und er ist dran, er weiß, er ist dran und seine Frau sagt zu ihm, Richard, sag ihnen die Wahrheit. Und er dreht sich zu seiner Frau und sagt, wenn ich das mache, hast du keinen Mann mehr. Und sie sagt ihm nur, ich will keinen Feigling als Mann. Und er steht auf, er geht ans Mikrofon und erzählt allen Leuten, dass der Kommunismus eine Gotteslästerung ist, dass es ein Gräuel ist vor dem Herrn, weil er eben das Gute im Menschen sucht, weil es das Evangelium unnütz macht und nicht mehr notwendig ist, weil wir es ja selber hinkriegen. Und er predigt das Evangelium live und hat wenige Wochen später den Preis dafür bezahlt. Und er war über 10 Jahre im Gefängnis. Mehrere Jahre, 4, 5 Jahre in Einzelhaft, ganz allein, nie einen Menschen gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für ein Leid ist? Und dann durch die Wand mit Morsezeichen führt er andere zu Christus. Das sind diejenigen, die wir uns anschauen müssen. Das sind diejenigen, von denen wir lernen. Das sind diejenigen, die uns herausfordern, da wo es wichtig ist, herausgefordert zu werden. Ich finde das alles okay, so auf die Straße zu gehen und zu evangelisieren und für Leute für Heilung zu beten, aber lass dich doch mal da herausfordern, an diesem Punkt zu leiden. Die Schmach Christi zu tragen. John Wesley hat gepredigt auf einem Tisch, den haben sie ihn hingestellt. Tausende Leute um ihn herum. Große Erweckungszeit. Und da gab es einen Mob. Und dieser Mob hat das gehasst, was er macht. Und sie haben einen Stier geholt und den Stier in die Menge reingetrieben. Die Leute werden dann kreativ. John Bunyan, der Prediger, der Laienprediger von Bedford, der Kesselflicker, auch über 10 Jahre im Gefängnis gewesen. Für Christus gelitten. Einfach nur, weil er gesagt hat, ich bete frei, ich brauche kein Gebetsbuch. Und diejenigen, die sich angemaßt haben, im Namen Gottes zu handeln, haben ihn eingesperrt. Gar nicht zu reden von denen, die ihr Leben buchstäblich gegeben haben. Jesus sagt in Johannes Kapitel 16, es kommt die Zeit, da diejenigen, die euch umbringen, meinen Gott einen Dienst zu tun. Denkt doch mal an die Jungen, an die Männer und Frauen in Syrien, im Irak, die vom IS gekreuzigt wurden. Glückselig. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wenn wir heute uns entscheiden, wenn wir heute sagen, wir wollen uns wappnen mit dieser Gesinnung, wir wollen bereit sein dafür, wir wollen das Kleine ertragen, weil wir wissen, wenn wir das Kleine ertragen, wenn wir Gnade für das Kleine haben, wird Gott uns auch Gnade geben für das Große. Aber wichtig ist, dass wir unseren Sinn auf den Leidenden richten und die Angst vor Leid, die Angst vor Spott, vor Hohn, vor Verachtung ans Kreuz bringen. Lass uns das mal zusammen machen. Thomas, kannst du nach vorn kommen? In einem meiner Lieblingslieder heißt es, das heißt, ich glaube, dass die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben, weil sie in einer Gnade stehen und eines Geistes Gaben. Jeder, der Christus nennet sein, die haben alles gut gemein und alle Himmelsschätze. Wir haben alle überdies Gemeinschaft an den Leiden, an Spott und an der Bekümmernis. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Am Spott und der Bekümmernis. Wir tragen doch nicht ohne Ruhm allzeit das Sterben Jesu rum, an dem geplagten Leibe. Verschiedene Sachen können uns jetzt hier durch den Kopf gehen, durchs Herz gehen, und ich bin mir sicher, Gott hat verschiedene Sachen jetzt in euch angerührt und verschiedene Sachen betont. Es ist immer wieder gut, dass wir uns verinnerlichen, dass das, wie wir leben, diesen Komfort, den wir genießen, dass es nicht normal ist. Das ist nicht normal. Für die meisten in der Kirchengeschichte war das nicht normal. Und von Anfang an ist die Kirche durch Leiden gegangen. Ausgeliefert den Löwen, ausgeliefert gekreuzigt zu werden und dann beim lebendigen Leib gefressen zu werden in den Kolosseen oder verbrannt zu werden. Jesus, wir betrachten dich als den, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Herr, wir bringen dir unsere Angst zu leiden. Vater, wir wollen aus dieser Befürchtung, aus dieser Angst eine Gewissheit machen. Wir wollen uns dir hingeben und dich bitten, Herr, dass du uns auch in diesem Punkt dir gleich machst. Dass wir auch in diesem Punkt diese Glückseligkeit erlangen, dass wir bereitwillig, nicht, vielleicht nicht gerne, das verlangt niemand von uns, verlangst auch du nicht, aber dass wir bereitwillig leiden. Wenn du Angst hast vor Leiden, wenn du Angst hast davor, diesen Spott, diesen Hohn zu ertragen, wenn du Angst hast davor, dass du vielleicht deine ganze Lebensgrundlage, deine Existenz, dein Geld, dein Job oder was auch immer verlieren könntest, wenn du Angst davor hast, bring das jetzt, Jesus. Bring das jetzt und sag, Jesus, das soll sterben. Menschenfurcht stellt eine Falle. Ich bringe das ans Kreuz, Jesus. Herr, ich bring dir meine Angst davor zu leiden. Ich bring dir meine Leidensscheu, meine Leidensallergie. Heiliger Geist, zeig uns Jesus. Hilf uns, ihn zu betrachten, der gelitten hat. Ihn anzuschauen, der das Kreuz getragen hat. Zeig uns Jesus als den, der gelitten hat und als den, der unser Meister ist. Und hilf uns zu verstehen, was Paulus meint, wenn er sagt, ich führe noch aus. Ich erlebe noch das, was noch aussteht an den Leiden des Christus.